Wir schauen uns heute gleich einen Arzneistoff an mit dem Namen Donepezil. Und das ist ein Arzneistoff, der wird eingesetzt zur Behandlung von einer Erkrankung, die heute große Bedeutung gewonnen hat. Nicht zuletzt deshalb, weil wir immer älter werden. Und das ist die Erkrankung mit dem Namen Morbus Alzheimer. Die Alzheimer-Erkrankung ist eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems. Und ich will an dieser Stelle hier festhalten, dass die Namensgebung für diese Demenzerkrankung zurückgeht auf den Arzt Alois Alzheimer, der hier in Frankfurt geforscht und gearbeitet hat. Er war der Erste, der dieses Krankheitsbild beschrieben hat. Gibt es ein sehr, sehr berührendes Dokument, eine Krankheitsakte, wo er dann sozusagen seine erste Alzheimer-Patientin beschreibt und den Dialog zwischen Arzt und Patientin. Heute ist es so, dass diese Erkrankung nach wie vor nicht heilbar ist. Allerdings gibt es Arzneistoffe, die die Progression verzögern. Und dazu gehört unter anderem der Arzneistoff mit dem Namen Donepezil. Und wie Sie hier sehen, ist das ein Hemmstoff, ein Enzyminhibitor eines Enzyms mit dem Namen Acetylcholinesterase. Das bedeutet, meine Damen und Herren, dass wir hier einen Arzneistoff haben, der als Enzyminhibitor den Abbau des Acetylcholins im Gehirn verhindert. Es gibt eine Hypothese, eine belastbare Hypothese, wonach diese Erkrankung Alzheimer unter anderem darauf beruht, dass wir einen Mangel an Acetylcholin haben. Und diesen Mangel versucht man dahingehend auszugleichen, dass man den Abbau des Acetylcholins verhindert. Hemmstoffe der Acetylcholinesterase. Ich würde Sie bitten, dass Sie am Wochenende sich hinsetzen, recherchieren die Struktur vom Acetylcholin. Acetylcholin ist ein wichtiger Neurotransmitter, der eine einfache chemische Struktur besitzt, aber Sie sollten sich diesen Stoff, dieses Molekül Acetylcholin unter dem Gesichtspunkt funktioneller Gruppen und Eigenschaften ansehen. Heute, wie gesagt, gibt es eine Reihe von Acetylcholinesterase-Inhibitoren, die zur Therapie von Morbus Alzheimer eingesetzt werden. Ein Arzneistoff mit dem Namen Donepezil sehen Sie hier. Und das, was Sie hier sehen, das ist eine Abbildung aus unserem Lehrbuch Medizinische Chemie und sie zeigt uns, wie dieser Arzneistoff, wenn er denn am Target, an der Acetylcholinesterase angreift, wie er an diese Acetylcholinesterase gebunden wird. Und das ist nichts anderes als Chemie. Und das, was wir hier sehen, das ist wirklich eine schöne Abbildung, die uns zeigt, wie Moleküle auf welchen Wegen miteinander interagieren können. Also hier rot gezeichnet haben wir den Wirkstoff, das Donepezil. Und wir sehen hier an der Stelle sehr schön eine Ketogruppe, ein Keton. Und dieses Keton interagiert mit dieser Aminosäure hier. TAB könnte wofür stehen? Hat jemand eine Idee? Bitte? Tryptophan, ganz genau. Und das Tryptophan hat in der Seitenkette was für eine funktionelle Gruppe, was für ein Heterozyklus? Das ist der... Bitte? Ja? Ja, nein, ist. Ein Indolsystem, ganz genau. Ein Indolsystem und das ist eine Wasserstoffbrückenbindung, die hier sozusagen zur Bindung dieses Hemmstoffes an das Enzym führt. Das, was wir hier sehen, ist ein Phenylalanin. Es gibt also in dieser Acetylcholinesterase an einer bestimmten Stelle ein Phenylalanin. Und dieses Phenylalanin interagiert auch mit dem Arzneistoff. Und das, was wir hier sehen, ist eine sogenannte Kation-Pi-Wechselwirkung. Kation-Pi-Wechselwirkung. Wir haben hier einen Heterozyklus im Arzneistoff. Was ist denn das für ein Heterozyklus? Der junge Mann unter mir ist. Fabian. Pyridin? Nee. Piperidin, genau. Das ist ein Piperidin. Und dieses Piperidin ist substituiert. Insofern haben wir hier ein tertiäres Amin. Und unter physiologischen Bedingungen liegt dieses Piperidin zum Teil protoniert vor. Und in dieser protonierten Form interagiert dieses Donepezil mit der Acetylcholinesterase über diese Kation-Pi-Wechselwirkung. Und dann haben wir hier noch einen Benzylrest. Und wiederum eine Aminosäure Tryptophan, das ist eine andere, und die interagiert mit einer sogenannten PP-Wechselwirkung. Ja? PP-Wechselwirkung. Und damit haben wir Wasserstoffbrückenbindung, Kation-P-Wechselwirkung, PP-Wechselwirkung. Ja? So. Wunderbar. Und jetzt will ich Ihnen diesen Arzneistoff auch deshalb zeigen, weil wir beim Aufbau, bei der Synthese dieses Arzneistoffes eine Reaktion auch sehen, die im Kontext der Aldolreaktion von Bedeutung ist. Sie sehen hier die Donepezil-Synthese ausschnittsartig aufgezeigt, und wenn Sie sich diese beiden Edukte ansehen und die Reaktionsbedingungen, dann wird klar, das ist eine klassische Aldolreaktion. Nun, wir haben hier Reaktionsbedingungen mit THF, das haben wir schon erhellt, das ist Tetrahydrofuran, das LDA ist eine Base, Lithiumdiethylamid, und wir haben hier HMPA. HMPA, dieses Akronym lösen Sie bitte auch auf. Ja, was ist HMPA? Hat aber jetzt für die Reaktion keine ganz große Bedeutung. Wichtig ist für uns, dass wir hier ein Molekül haben. Wie könnte man das beschreiben? Die junge Kollegin neben dem Fabian, das ist die Anna. Anna, was können wir hier einbringen zur Charakterisierung von diesem Molekül? Eine Ketogruppe, genau. Also es ist ein Keton, zweifelsfrei. Ein Keton, und zwar ein Bizyklus, und zwar ein aromatisches System, Benzen, ein Fünfring, ungesättigt. Ist uns das irgendwo schon untergekommen? Dieser. Ja, wer war das? Ja, Janis? Ein Indanon ist das, ganz genau. Und wo ist uns ein Indan-Strukturelement noch untergekommen? Und zwar nicht mit einer Ketogruppe, sondern gleich mit drei. Ja, das Ninhydrin. Das Ninhydrin-Hydrat, ne? Genau. Ninhydrin ist ein Triketoindan, welches vorwiegend als Hydrat vorliegt. Und genau das haben wir hier auch. Und wir haben hier also ein Indanon-Derivat mit einer Alpha, und jetzt bitte, ja, aufpassen, hier eine Alpha-CH-Acide-Position. Die lässt sich leicht deprotonieren mit Hilfe dieser Base. Und es bildet sich ein Kohlenstoffnukleophil, ein mesomeristabilisiertes. Und dieses greift dann hier an diesem Carbonylkohlenstoff an. Worauf es dann in der Folge zur Abspaltung von Wasser und dann eben zu dieser Doppelbindung kommt. Es bildet sich die Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Reaktion unerwünschte Nebenprodukte bzw. Produktgemische deshalb nicht möglich sind, weil diese Position hier bevorzugt deprotoniert wird. Und in der Folge kann dann durch einfache Art und Weise diese Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung reduziert werden unter den Bedingungen, die hier aufgezeigt sind, und dann kann ich auf diese Art und Weise meinen Wirkstoff zugänglich machen. Donepezil-Synthese. Jetzt wissen Sie an der Stelle, dass hier eine relativ einfache chemische Synthese eingesetzt wird, um diesen Wirkstoff aufzubauen. Und Sie wissen, wie dieser Arzneistoff auch mit seinem Target, mit der Acetylcholinesterase, interagiert. Wofür steht das hier, RT, und die 62%? Was bedeutet das? Raumtemperatur, genau, und die 62%, Julia? Die Ausbeute, genau. Wobei die Ausbeute bei den Pharmazeuten nicht das Wichtigste ist, sondern die Reinheit. Nicht? Die Reinheit. Wir wollen ja keinen Gammel haben, sondern eine saubere Verbindung. Weniger ist manchmal mehr, wenn es sauber ist. Ja, wenn das Wenige auch verträgt ist, dann ist alles daneben gegangen. Ja? So. Gut, Sie haben das. Perfekt, dann wollen wir einsteigen. Erster Abschnitt, pharmazeutische Prüfung. Sie sehen hier eine Reihe von, was ist das für eine Reihe, die wir hier sehen? Fabian? Bitte? Ja, wobei substituierte Aromaten sind augenscheinlich, aber die wichtigste funktionelle Gruppe in dieser Molekülreihe ist was? Die Estergruppierung. Wir haben jeweils zu tun mit Benzoesäure, Ethylester Derivaten unterschiedlicher Substitution. Wir haben hier eine Nitrogruppe, eine Aminogruppe, eine Methoxygruppe, Chlorsubstituenten und eine Methylgruppe. Und die Frage ist, welcher der abgebildeten Benzoesäure-Ethylester wird in wässrig-alkalischer Lösung am schnellsten hydrolysiert? In wässrig-alkalischer Lösung am schnellsten hydrolysiert heißt, wo greift das Hydroxidion bei der alkalischen Esterhydrolyse am liebsten an? Ja? Also wo kann dieser nukleophile Angriff am ehesten erfolgen? Das kann natürlich nur dort sein, wo der Carbonylkohlenstoff am wenigsten Elektronen verfügt, sozusagen. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie wirken sich diese Substituenten, Nitrogruppe, Aminogruppe, Methoxygruppe, Methylgruppe, Chlorsubstituent, auf die Reaktivität dieses Carbonylkohlenstoffs im Kontext des Angriffes von Nukleophilen aus? Wer hat eine Antwort und wer möchte begründen? Das ist der Julius. Genau, die Nitrogruppe ist ein starker Elektronenakzeptor, erniedrigt die Elektronendichte in diesem Molekül. Sie erinnern sich, beziehungsweise Sie können das selbst auch aufzeichnen, dass natürlich die Lewis-Formel dieser Nitrogruppe einen positiv geladenen Stickstoff ausweist und damit der starke Elektronenzug, Elektronenakzeptor und damit hydrolysiert. Fabian. Gut, wir wollen jetzt einmal festhalten, dass in Bezug auf die Reaktivität der Einfluss dieser Gruppe tatsächlich am größten ist. Und das Hydroxidion hier an diesem Carbonylkohlenstoff angreift. Man muss sich ja natürlich die Frage stellen, Fabian, was soll das Hydroxidion an der Nitrogruppe machen? Das war doch Ihre Frage, oder? Ja, partiell positiv geladen. Trotzdem muss man ganz klar festhalten, ein Angriff an der Nitrogruppe hier ist durch das Hydroxidion nicht möglich, beziehungsweise da entsteht nichts. Ja? Hingegen hier, an diesem Kohlenstoff, ja, da kommt es sozusagen ohne Wenn und Aber zur Spaltung dieser Estergruppe. Die Nitrogruppe ist zwar ein starker Elektronenakzeptor, aber von der chemischen Reaktivität sowas wie ein toter Hund. Ja? Das heißt, chemisch inert. Das Einzige, was diese Gruppe auszeichnet, ist, dass sie relativ sensitiv auf Reduktionsmittel reagiert, leicht reduziert werden kann, aber gegenüber Nukleophil, gegenüber Elektrophil de facto eigentlich eine überaus geringe Reaktivität zeigt. Wir begrüßen die Daniela auch ganz herzlich. Ja? Freuen uns, dass sie da ist. Und kommen gleich zur nächsten Frage. Vorher sehen wir allerdings, dass die Antwort, die der Julius gegeben hat, die richtige ist. Ah, Punkt eingefahren. Ja? Julius, jetzt schauen wir uns gleich die nächste Frage an. Ordnen Sie die folgenden Essigsäureamide nach zunehmender Reaktivität gegenüber einer Hydrolyse unter alkalischen Bedingungen? So eine ähnliche Frage, nicht? Vorher hatten wir Carbonsäureester, jetzt haben wir Essigsäureamide nach zunehmender Reaktivität gegenüber einer Hydrolyse unter alkalischen Bedingungen. Wir haben jeweils immer dieses Strukturelement, unterscheiden tut sich das nur hier. Phenyl, Cyclohexyl, Paranitrophenyl, Metanitrophenyl. Juli, Sie haben ungefähr anderthalb Minuten Zeit, die nehmen wir uns auch am Freitag, 2. Dezember. B, sagen Sie. D. Okay. Jetzt wollen wir mal schauen, ob es richtig ist. Die Antwort C ist die richtige Antwort. Warum? Schauen wir uns das an. Es heißt nach zunehmender Reaktivität. Und das C, Sie haben es eigentlich richtig gewusst, ja? Und trotzdem ist der Punkt weg. Was lernen wir daraus? Wir brauchen eine Antwortroutine auch und volle Konzentration, ja? Kein Fehler. Aber wir sind natürlich einer Meinung, dass dieser Cyclohexylrest die Elektronendichte hier eher erhöht als erniedrigt im Vergleich zu einem Phenylrest und natürlich zieht die Nitrogruppe und die Paranitrogruppe am allerstärksten. Und damit ist die Antwort ganz klar C. So, und jetzt noch eine schöne Frage, die im Kontext der letzten Vorlesung von Interesse ist. Und das ist die Frage, welche Substanz resultiert als Hauptprodukt beim Erwärmen von AZ-Essigsäure, 3-Oxobutansäure, das ist eine Beta-Ketosäure, die leitet sich ab vom AZ-Essigester, von dem wissen wir, dass er sehr stabil ist. Was wissen wir über die entsprechende Säure? Die ist instabil. Und diese Säure dekarboxyliert sehr leicht, bereits bei Zimmertemperatur. Und ich will Ihnen das an die Tafel schreiben, warum das so ist. Welches Produkt entsteht bei der Dekarboxylierung? Wie heißt die Kollegin neben der Julia auf der rechten Seite? Leonie, genau. Leonie, was entsteht? Wir schauen uns das an. Ich schreibe das noch einmal an die Tafel. Ich habe diese Säure jetzt an die Tafel geschrieben und habe das so angeordnet, dass ich die Carboxylgruppe etwas ungewöhnlich sozusagen dargestellt habe, aber es ist korrekt dargestellt. Und die spontane Dekarboxylierung dieser Beta-Ketosäure, die ergibt sich insbesondere daraus, dass hier sehr leicht Folgendes passieren kann, nämlich, dass hier eine Übertragung des Wasserstoffs auf diesen Carbonylsauerstoff erfolgen kann, was dann dazu führt, dass hier ein Wasserstoff übertragen wird. Hier können wir diese Bindung sozusagen hineinklappen in Richtung Carbonylkohlenstoff, woraus sich dann hier, wenn wir dann das hier auch noch in die Richtung verschieben, beziehungsweise das hier in diese Richtung, wir sehr leicht sehen, dass wir auf diese Art und Weise ein E0 generieren und, damit wir das jetzt auch sehr schön korrekt abbilden, CO2 abgespalten wird. Und dieses E0 steht natürlich in einem Gleichgewicht mit dem Keton und das entsprechende Keton ist das Aceton. Und damit ist hier ganz klar die Antwort A die richtige. Welche Namensreaktion ist hier sozusagen mit angesprochen? Die AZ-Essigester-Synthese. Und halten Sie bitte fest, dass wenn wir bei der AZ-Essigester-Synthese, bevor wir den Ester spalten, ja, bei der AZ-Essigester-Synthese, wenn hier noch die Estergruppe intakt ist, wenn wir hier mono- oder dialkylieren, dann verseifen und dann es zu einer Dekarboxylierung kommt, dann haben wir natürlich substituierte Acetonderivate, mono- oder dialkylderivate. Wichtig. Der große Unterschied zur Malonester-Synthese ist, wenn Sie Malonester verseifen und die entsprechenden Säurederivate bekommen, dann können Sie auch dekarboxylieren. Allerdings nicht bei Zimmertemperatur, nicht spontan, da müssen Sie erwärmen. Und die Produkte, die daraus resultieren, sind keine Acetonderivate. Und welche Produkte das sind, leiten Sie selber ab. Ja? Machen Sie einmal eine Dekarboxylierung, so wie ich das an die Tafel geschrieben habe hier, ja? Von Malonsäure oder substituierten Malonsäurederivaten. Sie werden feststellen, da entstehen keine Acetonderivate, sondern andere Derivate. So, nächster Punkt, Sie haben das hier, ja? Gut. Wenn wir meinen Rock ausziehen, mir wird es zu warm. Ja. Nächster Punkt sind Reaktionen Und da ist jetzt viel Schmalz, Freunde. Viel Schmalz dran. Variationen der Aldol, da fehlt ein L, meine Damen und Herren. Ein L, bitte, Nachtrag. Aldolreaktion, Esterkondensation. Da wollen wir drei Namensreaktionen kennenlernen, die für uns wichtig sind. Das eine ist die Perkin-Reaktion, die wird auch in der Literatur aufgeführt als Reaktion Zimtsäuresynthese. Dann haben wir eine schöne Namensreaktion und das ist die sogenannte Knövenagelreaktion. Knövenagelreaktion. Und die Knövenagelreaktion zeigt eine große Ähnlichkeit, oder umgekehrt müsste ich sagen, die Stoppe-Reaktion zeigt eine große Ähnlichkeit zur Knövenagelreaktion. Sie verläuft nach demselben Reaktionsmechanismus. Der einzige Unterschied, der einzig belastbare Unterschied zwischen der Knövenagelreaktion und der Stoppe-Reaktion ist, dass wir anstelle eines Malonsäure-Derivats bei der Stoppe-Reaktion einen Bernsteinsäure-Ester einsetzen. Ansonsten kann man sagen, ist das völlig identisch. Wir werden auf die Stoppe-Reaktion nicht groß eingehen. Wir halten nur fest, große Ähnlichkeit zur Knövenagel-Reaktion, allerdings der Unterschied hier als Reaktionspartner Bernsteinsäure. Stoppe-Reaktion hat allerdings große Bedeutung auch bei der Arzneistoffsynthese, unter anderem am Aufbau von Steroiden ist diese Reaktion auch beteiligt. Also kann sie eingesetzt werden. Aber zuerst zur Perkin-Reaktion. Was ist die Perkin-Reaktion? Die Perkin-Reaktion setzt um aromatische Aldehyde. Wir haben hier als Klassiker Benzaldehyd, könnte aber auch ein anderer aromatischer Aldehyd sein. Und wir setzen diesen Aldehyd um mit Säureanhydriden. Wir haben hier als Klassiker Acetanhydrid. Wir wissen, dass wir Säureanhydride oftmals verwenden und einsetzen, um beispielsweise Acylierungen durchzuführen. Nicht? Wir wissen, wir können das machen mit Säurechloriden, aber man kann auch Anhydride einsetzen. Insbesondere, wenn man geeignete Katalysatoren einsetzt. Dimethylaminopyridin beispielsweise. Hier an der Stelle wird Essigsäureanhydrid aber nicht als Acylierungsreaktion Reagenz verwendet, sondern man nimmt eine Base und deprotoniert eine Alpha-Position hier. Man erzeugt sozusagen hier ein deprotoniertes Säureanhydrid, ein mesomerie-stabilisiertes. Ist auch ein ambidentes Nukleophil, welches vor allem als Kohlenstoffnukleophil in die Reaktion eintritt. Insofern diese große Nähe und Ähnlichkeit zur Aldolreaktion. Was passiert? Es greift dieser Kohlenstoff als Nukleophil am Carbonylkohlenstoff an und das erste Produkt, das sich hier bildet, ist auch wieder ein Säureanhydrid. Sie haben hier eindeutig ein Anhydrid-Strukturelement und zwar ein gemischtes Anhydrid, in diesem Fall einer Essigsäure, wir sind ja ausgegangen von Acetanhydrid, und einer Alpha-Position, Beta-Position, einer Beta-Hydroxycarbonsäure. Das ist, wir haben zwei Säureäquivalente, einmal hier die Säure, einmal hier die Säure, die geben ein gemischtes Anhydrid, das ist die Essigsäure und hier ist eine Beta-Hydroxycarbonsäure, ein gemischtes Anhydrid. Und dieses gemischte Anhydrid spaltet oder kann leicht gespalten werden unter den Reaktionsbedingungen einer Perkin-Synthese. Es entsteht Essigsäure, beziehungsweise ist diese Beta-Hydroxycarbonsäure sehr empfindlich im Kontext einer Wasserabspaltung und es entsteht daraus eine Säure, nämlich die Zimtsäure. Und Zimtsäure ist pharmazeutisch gesehen hochrelevant. Nicht zuletzt, weil Zimtsäure-Derivate auch als Sonnenschutzmittel eingesetzt werden. Und meine Bitte an Sie, und die ist sehr dringlich, Leonie, das ist die Bitte, dass Sie sich vertraut machen mit der Chemie und den Eigenschaften der verschiedenen Zimtsäuren. Und da sollten Sie sich wirklich umfassend ein Bild machen. Wie heißt der Kollege neben der Leonie? Sebastian, warum sage ich verschiedene Formen der Zimtsäure? Was könnte dahinter stecken? Man könnte auch sagen, es gibt nur eine Zimtsäure. Warum gibt es zwei Zimtsäuren? Durch die Doppelbindung, genau. Es gibt eine E- und eine Z-Zimtsäure. Und das sollten Sie sich wirklich genau ansehen. Sie sollten sich auch Zimtsäure-Derivate ansehen. Beispielsweise Hydroxyzimtsäuren, die dann leicht zyklische Ester bilden können. Lactone, die dann unter dem Namen Kumarin bekannt sind. Ja. Kumarine leiten sich ab von Zimtsäuren. Und Sie machen sich bitte auch vertraut mit der Frage, ob und in welchem Ausmaß Zimtsäuren auch dimerisieren können. Und was ist die beste Quelle, um hier in das Studium einzusteigen? Wie heißt die junge Dame hinter der Leonie schräg hinten? Stefanie, wo würden Sie nachlesen? Außer in Wikipedia. Ja, das ist gut, aber welches? Also ich sage immer, der Bayer Walter ist zwar ein bisschen verstaubt, ja, auch in der Aufmachung, aber schlecht ist er nicht. Er ist insbesondere deshalb gut, weil das, was sozusagen Stoffchemie ist, ja, Beschreibung von Molekülklasseneigenschaften und Einzelmolekülen, ist er wirklich hervorragend. Ja? Gut, Zimtsäure. So, die nächste Reaktion ist ein Klassiker, meine Damen und Herren, ein echtes Schmankerl, eine Reaktion mit dem schönen Namen Knövelnagelreaktion. Und was Sie hier sehen, hier unten, ist genau das, was eine Knövelnagelreaktion ausmacht. Sie haben hier einen Aldehyd oder kann auch ein Keton sein. Sie haben hier bei der klassischen Knövelnagelreaktion einen Malonsäureester, in diesem Fall ein Malonsäure-Diethylester. Halten wir gleich fest, es muss nicht unbedingt ein Malonsäureester sein. Entscheidend ist, und das ist das eigentliche Wichtige, was hier zu sagen ist, es muss eine aktive Methylengruppe vorhanden sein. Und aktive Methylengruppe heißt in Terms of Reactivity übersetzt nichts anderes als erhöhte CH-Azidität im Vergleich zu einer einfachen Methylengruppe. Und das ergibt sich natürlich aufgrund der Nähe dieser beiden Carbonylfunktionen. Also aktive Methylengruppe. Und dann wird typischerweise eingesetzt ein sekundäres Amin, das ist entweder Piperidin oder oft Piperidin, beziehungsweise Diethylamin. Die Base hat hier die Funktion, eine Deprotonierung hier herbeizuführen, wodurch es zur Bildung eines Kohlenstoffnukleophils mit dem Zentrum hier kommt. Es bildet sich hier ein ambidentes Nukleophil mit einem Schwerpunkt C-Nukleophil, das greift hier an diesem Carbonylkohlenstoff an. Es entsteht zunächst ein aldolartiges Zwischenprodukt. Und in der Folge unter Wasserabspaltung kommt es zur Bildung dann hier in diesem konkreten Fall dieser Benzylidenverbindung. Nicht? Benzylidenverbindung. Und das ist auch nichts anderes als eine Alpha-Beta-ungesättigte Carbonylverbindung. Halten wir fest, meine Damen und Herren, dass dieses Derivat, dieses Molekül, dieses Malonester-Derivat stabil ist. Wenn Sie allerdings hier hydrolysieren und damit die Carboxylgruppen freisetzen, dann würden diese Malonsäure-Derivate sehr leicht spontan dekarboxylieren, und zwar unter Abspaltung einer C1-Einheit, also CO2 spaltet sich ab. Und dann hätte ich natürlich hier am Ende, nach der Hydrolyse dieses Derivates, wiederum was vorliegen? Zimtsäure. Und somit ist die Zimtsäure sozusagen zugänglich über die Perkin-Zimtsäure-Synthese, gleichzeitig auch über eine Knövelnagelreaktion, nämlich dann, wenn ich das Endprodukt dieser Knövelnagelreaktion hydrolysiere und damit zulasse, dass es zu einer spontanen Dekarboxylierung, ja, zum Rauswerfen sozusagen eines Äquivalents CO2 kommt. Und diese Knövelnagelreaktion spielt in vielen Synthesen eine Rolle, unter anderem in der Darstellung verschiedenster Arzneistoffe. Und ich werde heute zum letzten Mal die Synthese eines Arzneistoffes zeigen, wo eine Knövelnagelreaktion auch eine Rolle spielt, nämlich die Synthese des Arzneistoffes Pioglitazon. Im nächsten Semester zeige ich das nicht mehr. Und zwar deshalb nicht mehr, weil dieser Arzneistoff Pioglitazon, zumindest nach meiner Einschätzung, aber die wird geteilt auch von anderen, beziehungsweise teile ich die Einschätzung auch von anderen, keine große Bedeutung mehr besitzt. Der Name Pioglitazon steht für eine Arzneistoffklasse, die erst vor wenigen Jahren in die Therapie, in den Markt eingeführt wurde. Das war eine Hoffnung, und zwar eine Hoffnung für Patienten, die unter Diabetes mellitus Typ 2 leiden. Und diese neue Klasse von oralen Antidiabetika, die ist sozusagen eingeführt worden mit dem Ziel, das zu brechen, was bei Typ 2 Diabetikern oftmals zu beobachten ist, nämlich eine sogenannte Insulinresistenz. Es gibt in der Krankheitsentwicklung von Typ 2 Diabetikern eine Phase, die dauert nicht nur einen Tag, sondern oftmals Jahre, wo im Grundsatz eigentlich fast oder nahezu fast ausreichend Insulin gebildet wird, aber der Körper ist nicht mehr sensitiv genug, um sozusagen von der körpereigenen Insulinproduktion im Sinne einer Glukosehomöostase zu profitieren. Und die Wirkstoffklasse der Glitazone repräsentiert durch zwei Wirkstoffe, nämlich Rosiglitazon und Pioglitazon. Das waren die Hoffnungsträger dieser Wirkstoffklasse der Glitazone, die als Insulinsensitizer, als orale Antidiabetika in der Therapie eingesetzt wurden. Um es kurz zu machen, klinisch gesehen haben sie sich durchgesetzt. Die positiven Erwartungen wurden im Prinzip erfüllt. Allerdings war der Preis hoch. Der Preis war beim Rosiglitazon ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weshalb dieser Arzneistoff vom Markt genommen wurde. Man hat dann gesagt, das ist kein Klasseneffekt, sondern ein Substanzeffekt. Also nicht die ganze Gruppe ist betroffen, sondern nur ein Wirkstoff. Und dann hat man gedacht, na, Gott sei Dank haben wir ja noch das Pioglitazon. Beim Pioglitazon hat sich allerdings gezeigt, und das ist auch nicht unbedeutend, dass es augenscheinlich ein erhöhtes Risiko gibt für Blasenkarzinome. Und deshalb wird auch dieser Arzneistoff mittlerweile sehr, sehr kritisch gesehen und Neueinstellungen auf diesen Arzneistoff werden typischerweise nicht mehr gemacht. So, und deshalb werde ich dann im nächsten Wintersemester auch nicht mehr über diesen Arzneistoff berichten, aber Sie sehen ihn noch einmal, diesen Wirkstoff Pioglitazon, und ich möchte an der Stelle gleich festhalten, dass dieser Arzneistoff als Fettsäuremimetikum aufzufassen ist. Als Fettsäuremimetikum. Fettsäuren sind charakterisiert, Sebastian, wodurch? Wenn man es ganz einfach beschreibt. Leonie? Carbonsäuren? Hydrophile polare Kopfgruppe, Carboxylgruppe, unterschiedlich lange Alkylreste, aber typischerweise sehr lang. Ja? So, und wenn wir uns dieses Molekül ansehen, dann können wir sagen, das, was wir hier sehen, repräsentiert sozusagen den langen lipophilen Alkylrest. Und diese Kopfgruppe hier, dieses, was ist denn das für ein Heterozyklus? Wir sehen das hier, ein Thiazolidin-Dion. Und dieses Thiazolidin-Dion ist sozusagen der bioisostere Ersatz einer Carboxylgruppe. Warum? Diese funktionelle Gruppe, Julia, was könnte man zu dieser funktionellen Gruppe sagen? Was ist das hier? Ein Säureimid, ganz genau, und damit eine hohe NH-Azidität. Und diese NH-Azidität ist vergleichbar mit einer Carboxylgruppen-Azidität, OH-Azidität einer Carboxylgruppe. Ist auch sozusagen wie aufzufassen wie eine einbasige Säure und das ist auch eine polare Kopfgruppe und somit ist dieses Molekül als Fettsäuremimetikum aufzufassen. Gut, wie wird dieser Arzneistoff hergestellt? Das sehen wir hier. Das ist ein Klassiker und zwar wird hier zunächst einmal, und jetzt frage ich einmal die Daniela. Daniela, was sehen wir hier in der ersten Reaktion? Dieses, ja? Ja, genau. Was ist das für eine Reaktion? Wir haben hier ein Parafluorbenzonitril, welches umgesetzt wird mit diesem Ethanolderivat in Gegenwart von Natriumhydrid. Was hat das Natriumhydrid für eine Funktion? Janis? Bitte? Als Base, ganz genau. Das Hydridion deprotoniert diesen aliphatischen Alkohol und da reicht es natürlich nicht, mit Natriumhydrogencarbonat ranzugehen, weil da ist die Azidität zu gering, muss eine starke Base nehmen. Dann bildet sich ein Alkoholat hier, ein substituiertes Ethanolat. Dieser Sauerstoff greift als Nukleophil hier an. Addition, Eliminierungsmechanismus, das heißt eine nukleophile Substitutionsreaktion am Aromaten. Dann wird die Nitrilfunktion reduziert zum Aldehyd, um dann in eine weitere Reaktion einzusteigen, die ich Ihnen gleich zeige, aber hier wird noch mitgeschrieben. Wie heißt die junge Dame hinter der Anna? Stella. Stella, Sie geben uns ein Zeichen, wenn Sie soweit sind. Nee, Sie zeichnen das ab. Okay, wenn Sie sagen, das ist unbedeutend, dann mache ich jetzt weiter. Der nächste Schritt ist bedeutend. Und was wir hier sehen, hier oben, das ist ja das, was ich Ihnen jetzt zeigen wollte an der Stelle. Was haben wir hier? Wir haben die Reaktionsbedingungen einer Knöbelnagelreaktion. Ein Aldehyd. Wir haben hier das Thiazolidin-Dion. Und was haben wir hier, Freunde? Was ist das? Die aktive Methylengruppe, die wir beim sonst sehen beim Malonsäure-Diethylester, Piperidin. Und was haben wir hier? Wir haben ein klassisches Knöwenagelprodukt. Wenn Sie sowas sehen, ja, dann müssen schon die Glocken läuten, ein Knöwenagelprodukt. Und wenn das dann reduziert wird, dann habe ich meinen Wirkstoff Pioglitazon. Ganz genau. Das wird reduziert dann hier diese Doppelbindung mit Wasserstoff, Palladium, Kohle. Aber dieser obere Schritt ist eindeutig eine Knöbel. Ja?
Warum wird das NH nicht?
Das ist völlig richtig. Das passiert ja auch. Das passiert auch. Diese Reaktion ist nicht frei von Nebenreaktionen. Wir erhalten hier ein Produkt, nämlich sehr gute Frage. Ja, die Ausbeute ist hier auch lausi. Ja, und das kennen Sie vielleicht, ja? Oder nicht? Ja, genau. Aber was ist unsere Devise? Wenn uns die Ausbeute nicht so sehr interessiert, aber die Reinheit, dann müssen wir halt was machen. Wir kriegen hier nämlich ein Produkt, nämlich sehr gute Frage. Das Produkt, das hier gebildet wird, lässt sich nämlich gar nicht so ohne weiteres isolieren, weil eine ganze Reihe anderer Produkte entsteht. Aber als Hauptprodukt entsteht tatsächlich sozusagen hier dieses Molekül. Und ja. Und der Reinigungsschritt, der hier sich anschließt, ist ein chromatografisches Verfahren zur Abtrennung dieses Hauptproduktes von vielen Nebenprodukten, die dadurch entstehen, dass natürlich auch andere Reaktionsprodukte entstehen können. Gut, die Reaktion, die überspringe ich. Wir kommen zum nächsten Thema, meine Damen und Herren. Und das ist meine letzte Abbildung für heute. Was uns jetzt dann demnächst bewegen wird, sind Umlagerungsreaktionen. Die Reformatsky-Reaktion, die schauen Sie sich selber an. Ja? Aber mir geht es darum, dass Sie A, festhalten, dass dieses Thema Carbonylgruppenchemie ein wichtiges Thema ist und dass Aldolreaktionen und alles, was dazugehört, ganz wichtig ist. Da sind ganz viele Namensreaktionen und die müssen wir alle am Schirm haben. Das nächste Thema, das uns bewegt, sind Umlagerungsreaktionen. Das ist ein relativ übersichtliches Kapitel in der organischen Chemie, aber von hohem Interesse, nicht zuletzt deshalb, weil dahinter sich auch ein großes präparatives Potenzial sich erschließt. Ich sage jetzt einmal hier Stichwort Beckmann-Umlagerung, Hoffmann-Umlagerung, Hoffmannscher Säureamidabbau. Und deshalb müssen wir uns sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das will ich auch nicht verhehlen, Fabian, auch bei den verschiedensten Staatsexamensterminen sehen wir immer Umlagerungsreaktionen oder Fragen, die mit Umlagerungen zu tun haben. Anna, das ist so. Ja? Haben Sie sich schon ein bisschen mit Umlagerungen auseinandergesetzt oder noch nicht? Was sind Umlagerungen? Umlagerungen sind Reaktionen, bei denen nicht nur funktionelle Gruppen umgewandelt werden, Nitrogruppe zur Aminfunktion, Carboxylgruppe reduziert, Methylgruppe oxidiert und. Nein, Umlagerungen sind Reaktionen, bei denen auch das Grundgerüst, sprich das Kohlenstoffskelett eines Moleküls umgebaut wird. Das ist das Charakteristikum einer Umlagerung. Und es gibt eine ganze Vielzahl von Umlagerungen, die gar nicht so einfach zu systematisieren sind, das muss man auch sagen. Denken Sie nur, bei den Eliminierungen haben wir gesagt, da gibt es ein E1, ein E2, ein E1CB. Bei den Beta-Eliminierungen, bei der Alpha-Eliminierung brauche ich keine Systematik, weil da gibt es eine Alpha-Eliminierung aus. Ja? Und bei den nukleophilen Substitutionen gibt es auch die verschiedensten Typen. Aber bei den Eliminierungen eine Systematik reinzubringen, ist gar nicht so einfach. Trotzdem ist es so, dass wir einige Gemeinsamkeiten sehen werden, allerdings eben erst beim nächsten Mal. Und ich will ja hier diese Tür nur aufstoßen, aber den Raum nicht betreten, Sebastian. Ja, ich will Sie nur sensibilisieren, dass wir insbesondere dann in den nächsten Stunden uns des Themas Umlagerungen annehmen werden. Ich wünsche Ihnen ein schönes zweites Adventwochenende. Freue mich auf die nächste Vorlesung. Es geht in der nächsten Woche weiter. Dankeschön.